ist schwer, aber wir wollen anfangen. Gott loben und preisen. Halleluja. Auch wenn Samstag ist. Wir stehen auf und lass uns Gott loben und preisen. Hosanna, Hosanna. Du bist, lass uns ihn anbeten. Wir erheben unsere Hände zu ihm und geben ihm Dank und würdigen wir ihn heute Abend. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir dich preisen dürfen an dieser Stätte, an diesem Ort. Du hast diese Stätte dir erwählt zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Herr, ich will dich loben. Ich will dir danken, denn du hast so viel an uns getan bis zu dieser Stunde. Du vergibst unsere Sünden, du heilst unsere Gebrechen, du erlöst uns vom Tod und Teufel. Halleluja, halleluja. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich danke dir. Du bist würdig. Wir preisen den Herrn. Gottes Wort hören, ihn anbeten, ihn verherrlichen und ihm Dankeschön sagen. Ihn würdigen. Hast du schon Gott heute gewürdigt irgendwo? In irgendeiner Situation ihn groß gemacht? Preis Gott. Ich möchte euch herzlich einladen für morgen früh. Aufstehen, in Gottesdienst kommen, ist ganz arg wichtig. Und die Uhr vorstellen. Um eine Stunde. Die Nacht ist kurz, die Nacht ist dahin. Also schon den Wecker umstellen, ganz arg wichtig, sonst kommst du zu spät, kommst erst vom Vater Unser oder beim Schlussgebet. Uhr umstellen, ganz arg wichtig. So, heute Abend, ich lade dich ein zu diesem Morgen-Gottesdienst, das Thema wird sein, Gott hat noch mit dir was vor, Gott ist nicht fertig mit dir. Er hat große Gedanken mit uns, nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens, des Heils, der Heilung etc. Dann am Montagabend haben wir einen Film, wir haben zwei Filme eigentlich, beide gehen in die gleiche Richtung. Das Thema ist Achtung, Entrückung steht vor der Tür. Du musst dich bereit machen für die Himmelfahrt, für die Erlösung, für die Heimholung des Volkes Gottes. Und wie das so ist, das ist zuerst einmal theologisch, die Entrückung, also auch natürlich gespielt, das kann man ja gar nicht dokumentieren. Noch keiner hat das erlebt, noch keiner war dabei. Bei der Entrückung, das steht uns doch aus, ist das kommende Ereignis. Aber sowas sagt die Bibel dazu. Und dann werden wir einen Film uns angucken, von einem Missionar, also live, echte Geschichte. Und wie dann Rettung kommt durch einen alten Piloten. Eineinhalb Stunden wird das dauern, also dass praktisch der ganze Abend gut zwei Stunden eingeplant werden sollte. Also plant zwei Stunden ein und es wird also wirklich gute Zeit sein. Heute Abend ist mein Thema, halte dich an den Verheißungen Gottes, was Gott versprochen hat. Die ganzen Abende haben ein Thema und das ist, oder jetzt von Mittwoch, gestern und auch am Sonntag, das Wort Gottes. Gottes Wort ist wahr, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen, heißt es in der Bibel. Und die Macht unserer Worte, was du sagst, das stimmt immer. Das ist immer wahr, das ist immer echt, das ist immer göttlich, denn Gott ist in dir. Und deshalb, was du sprichst, das stimmt. Das sind diese Grundgedanken von diesen Gottesdiensten. Halte dich an den Verheißungen Gottes, ist der dritte Teil. An wem solltest du dich sonst halten? An wem könntest du dich halten, ist die Frage. An wem wirst du dich klammern, wenn die Welt untergeht? Wen würdest du anrufen, wenn du Probleme hättest? Oder zu wem würdest du fliehen in der Not, in der Verfolgung, in der Drangsal? Angenommen, du wüsstest, jetzt geht bald die Welt unter. In noch drei Stunden, du hast drei Stunden Zeit zum Existieren. Wohin würdest du gehen? Was würdest du machen? An wem würdest du dich wenden? Wo würdest du auswandern? Gedanken. Wer könnte dir dann beistehen in deiner großen Not, in deiner Sterbestunde? Dein Pastor, deine Familienangehörige, deine Lieben? Von wem erwartest du Hilfe? In welcher Situation auch immer. Wer hält stets und immer zu dir? Denk drüber nach. Wie viele Freunde hast du noch? Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Also das ist gar nicht mehr 30 und 40 ausgegangen, sondern zwei oder drei. Wie viele Freunde hast du wirklich? Alles wird erschüttert werden, sagt uns die Bibel. Die Frage ist, was bleibt? Wir haben ein schönes Lied, das singen wir auch ab und zu mal von Levi Petrus. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erd mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Dieses Lied hat eine ganz interessante Geschichte. Levi Petrus war Baptistenpastor zu der Zeit in Stockholm von der Philadelphia-Gemeinde. Und seine Frau war sterbenskrank. Und der Arzt eröffnet ihm und sagt, Herr Levi oder Petrus, Herr Petrus, Ihre Frau wird es nicht überleben. Also wir können Ihrer Frau nicht helfen. Ihre Frau ist hoffnungslos, also unheilbar. Wir können also medizinisch nichts mehr machen. Dann geht Petrus her und nimmt seine Frau nach Hause. Und natürlich, das war für die Presse gefundenes Fressen. Er schreibt ganz groß, schlägt also die Zeitung auf, schlägt ganz groß die Titelseite: Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Weil er die Frau aus dem Krankenhaus geholt hat, da sagte er, meine Frau kann auch zu Hause sterben. Die muss nicht unbedingt im Krankenhaus jetzt sterben, wenn sie schon sterben muss. Und er nimmt nach Hause und dann lesen sie am nächsten Tag die Zeitung: Levi Petrus, der Mörder seiner Frau. Dann sind sie auf die Knie gegangen und auf den Knien hat er das Lied geschrieben: Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erd mag brennen, Gottes Wort bleibt wahr. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Frau ist gesund geworden, hat noch über 30 Jahre gelebt. Und die Zeitung, die geschrieben hat, Levi Petrus, der Mörder seiner Frau, die hat er aufgekauft und wurde zu seiner Tageszeitung in der Dagen in Stockholm. Die Tageszeitung. Siehst, so kann sich die Geschichte wenden, wenn du dich an den Verheißungen Gottes festklammerst. Himmel und Erde mag brennen. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und das Einzige, was bleibt, ist das Wort Gottes. Wohl dem, der sein Haus auf das Wort Gottes gebaut hat. Das ist dieses Fundament, die Grundlage. Da können Stürme kommen, da kann alles geschehen. Wort Gottes hält einen. Und ich meine nicht die Bibel. Die Bibel ist ja nur ein Buch. Und nicht der Koran und nicht irgendeine heilige Schrift, sondern das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes. Gott sprach, es werde Licht. Dieses Wort aus dem Mund Gottes, das ist, was die Welt verändert. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, von jedem Rema, das durch den Wort Gottes geht. Und ich möchte also hier ganz klar sagen, nicht das gedruckte Buch und Wort, sondern das gesprochene, das offenbarte, das verklärte, das inspirierte Wort Gottes. Das bleibt. Himmel und Erde mag brennen, Wort Gottes bleibt bestehen. Was hat bisher alle Stürme überdauert? Ist immer wieder die innere Stimme, was Gott zu den Menschen gesagt hat: Halt durch, gib nicht auf, vertraue auf den Herrn, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Das ist Wort Gottes, das ist Offenbarung. Es ist eine große Tragödie, dass viele Gotteskinder nicht die Stimme des Vaters kennen. Die kennen vielleicht die Bibel, die kennen fromme Sprüche, die kennen das Vaterunser, die mögen womöglich Psalm 23 kennen und sogar noch wie manche von uns in der Tasche tragen. Aber das reicht nicht aus. Der Herr muss wirklich deine Hirte sein. Und dann wird es dir absolut nichts mangeln. Wir müssen lernen, auf Gott zu hören. Himmel und Erd mag brennen, Wort Gottes bleibt bestehen. So viele Menschen hören Gott, aber fragen, was hat er denn gesagt? Oder sie missverstehen, oder sie überhören. Oder man kommuniziert, weil Gott eine andere Sprache spricht als wir. Man redet an Gott vorbei. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Bist du so ein Schäflein Jesu, der seine Stimme hört und versteht? Hast du die Führung Gottes in deinem Leben? Kennst du die Verheißungen Gottes, die er dir gegeben hat? Der Menschheit gegeben hat. Weißt du, es ist etwas anderes, Bibel auswendig zu kennen und die Bibel im Herzen zu haben. Das Wort Gottes verinnerlicht zu haben. Da heißt es, und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Was die Engel erzählt haben, was die Hirten erzählt haben, was der Josef erzählt hat, was weiß ich, Elisabeth erzählt hat. Sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Bewegst du die Worte Gottes in deinem Herzen? Denn ich muss eines sagen, noch 200 Jahre nach Christus gab es keine Bibel, so wie wir sie kennen. Und es gab trotzdem Christen und Gläubige. Und die waren viel, viel brennender und viel eifriger. Innerhalb des ersten Jahrhunderts haben sie sogar das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Ohne Neuem Testament. Das hatten sie noch nicht, das wurde erst später zusammengetragen. Also, das Wichtigste ist, Gott in dir zu haben, Gott das Wort in dir zu haben. Viele Menschen haben Angst, was, wenn Gott redet, denn er sagt uns immer wieder seine Meinung. Haben Angst, mit Gott zu unterhalten, denn er könnte von ihnen was fordern. Höre Israel, so fangen die Gebote an. Nicht du sollst und du darfst nicht und du musst nicht und du kannst nicht, sondern höre Israel, damit fängt das Wort Gottes an. Weißt du, wir haben eine ganz falsche Auslegung der Bibel. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht. Höre Israel, der Mensch, der Gott hört, der stiehlt nicht, lügt nicht und so weiter. Halte dich an das Wort Gottes, so wie du dich an die Naturgesetze hältst. Naturgesetze gelten überall, alle Zeit und immer. Und Jesus und auch die Bibel sagt uns, Saat und Ernte wird nicht aufhören, Sommer und Winter wird nicht aufhören, Tag und Nacht wird nicht aufhören, geboren werden und sterben wird nicht aufhören. Diese ewigen Gesetze, die gelten alle Zeit, egal ob es Deutsche oder Ausländer oder wer das auch immer sein mag, Wort Gottes gilt überall. Und deshalb diese ewigen, universellen Worte, die aus der Ewigkeit kommen und schon allen gegolten hat und so weiter, diese ewigen Ordnungen Gottes, die werden nicht vergehen, denn Gott ist kein Chaot. Halte dich an das Wort Gottes und du wirst überleben. Bis heute existieren die Ordnungen Gottes. Da war in der Französischen Revolution, in der Aufklärung, da wollten die Scheinheiligen, die Besserwisser, die Humanisten, die wollten Gott abschaffen. Von wegen 7 Tage, wir machen 10 Tage. Es ist besser, so dekademäßig zu denken. Und die haben probiert, einfach mal Gott auszuschalten, auszuklammern und von wegen, der Alte weiß nichts und so weiter. Wir sind jetzt fortschrittlich, wir sind jetzt modern. Und was kam? Nervenzusammenbrüche, Chaos und so weiter. Und sie sind wieder zurück zur 7-Tage-Woche gegangen. 6 Tage sollst du arbeiten. Also Gottes Wort gilt. Gott interessiert sich nicht über Kommunisten, Faschisten, Nationalisten oder Humanisten oder wer das auch immer ist. Interessiert sich nicht. Er hat seine Ordnungen, seine Prinzipien. Und bis heute konnte Gott niemand entkräftigen und ihm was Gegenteiliges nachweisen. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und das Wort Gottes ist so ein fester Punkt. Himmel und Erd mag brennen, Wort Gottes wird nicht vergehen. Wort Gottes ist es, was dich hält. Nicht die Kirche, nicht die Bibel, nicht der Koran, nicht irgendeine Religion, sondern das, was er gesagt hat. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Morgen werden wir über Vollendung sprechen, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Wir sind nicht fertig, wir sind auf dem Weg der Vollendung. Wir wachsen jeden Tag, wir entwickeln uns. Und du wirst nicht aufhören zu wachsen, bis du am Ziel bist. Du wirst vielleicht jetzt die Höhe erreichen, aber dann gehst du in die Breite. Oder in die Weite. Du bist halt in die andere Richtung. Oder du schrumpfst und ich muss abnehmen und er muss dann zunehmen. Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist. Was Gott gesagt hat, das gilt. Oft sieht es aus, als alles mit uns vorbei und aus und zu Ende wäre. Alles zerronnen, alles verloren und der Teufel hätte gesiegt. Aber ich sage dir, was Gott verheißen hat. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Das wird in Ordnung, in Erfüllung gehen. Du und dein Haus. Da kann sich der Teufel abstrampeln, so viel er will. Da kann die Sünde noch so mächtig sein, wie sie möchte. Monika, die Mutter von Augustinus, die war verzweifelt, die hat geheult und geheult und geheult und geheult. Mein Junge, mein Augustinus, was der für ein liederliches Leben lebt, zieht mit allen möglichen Mädchen und ist so Playboy, erster Klasse und ist verzweifelt, geht zu einem Bischof, zum Ambrosius damals, das war ihr Seelsorger, und sagt also, bet mit mir. Und während sie miteinander beten, hat Gott durch den Ambrosius der Mutter Monika ein Wort gegeben. Der Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Der Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. War sie beruhigt und sie wusste, meine Gebete werden eines Tages erhört. Der Sohn so vieler Tränen, der Partner, der Mensch, so vieler Tränen, für den du so viel geweint hast und so viel aufgeopfert hast, der kann nicht verloren gehen. Und was ist passiert? Dann, dass auf Umwege gar nicht zu Hause, weit weg von der Mama, kommt Augustinus zum Glauben an den lebendigen Gott. Und zwar durch ein kleines Mädchen, die einfach nur gesungen hat, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Und dann fing er an, das Wort Gottes zu lesen, nimm und lies und kommt zum Glauben. Der Sohn so vieler Gebete kann nicht verloren gehen. Lass dich nicht von deinen Umständen belügen. Guck mal, alles Hopfen und Malz verloren. Himmel und Erd mag brennen, Gottes Verheißungen bleiben. Ich will dir heute Mut machen, dich kühn machen und einfach sagen, hör nicht auf deine Umstände. Hör nicht, was der Teufel dir so demonstriert und vorführt und sagt, guck mal, hast nicht die Zeitung gelesen, weißt nicht, was in der Welt alles passiert, wie es dort zugeht. Gott kann. Was sind so diese Umstände, die dich abhalten möchten zum Glauben? Es ist das Ganze drumherum, diese Äußerlichkeiten, alles, was du nicht bestellt hast. Alles, was so eingetreten ist von selbst und so weiter. Und der Teufel versucht immer wieder, dass du so einen Kommentar abgibst. Ja, es ist bei uns wirklich Hopfen und Malz verloren. Aber ein Sohn so vieler Gebete kann nicht verloren gehen. Und wie viele Gebete hast du schon zum lieben Gott für deine Kinder, für deinen Mann, deine Frau zum Himmel geschickt? Es kann nicht verloren gehen. Kein Gebet, selbst das kleinste, schwächste Gebet geht nicht verloren. Bittet, so wird euch gegeben. Da wird gar nicht gesagt, was groß gebeten werden sollte und so weiter. Der Teufel sagt, brauchst nicht mehr weiter beten, guck mal, das wird immer noch schlimmer. Der wird jetzt rauschgiftsüchtig, jetzt wird er Dieb, jetzt kommt er ins Gefängnis, jetzt wird er Bandit, Terrorist. Aber Gott liebt diesen Menschen. Gott liebt diesen Menschen. Kauft dem Teufel nichts ab. Bestätige ihm nichts. Kommentiere ihm gar nichts. Sag danke, kaufe ich nicht. Tür zumachen, auf Wiedersehen. Wir kaufen nichts an der Tür. Leute, wir kaufen nichts am Telefon. Weißt du, der Teufel möchte dich so einfach attackieren. Bleib bei deinen Grundsätzen. Ich nehme von ihm nichts an. Ich nehme nichts Negatives an. Ich bleib bei den Verheißungen Gottes. Himmel und Erd mag brennen. Wort Gottes bleibt bestehen. Ich habe sowas Ähnliches erst in Stuttgart erlebt. Ich habe ein Projekt mir so ausgesucht. Ich habe gedacht, das gefällt mir. Ich habe in London sowas gesehen, so, wo John Wesley gepredigt hat, so eine Kapelle. So etwas wäre schön, wenn ich sowas in Stuttgart hätte. Und irgendwie per Zufall finde ich so ein Gebäude. Das hat mir gefallen, habe drüber gebetet und habe Frieden gehabt. Dann will ich mich erkundigen, wer ist der Eigentümer, wem gehört das alles, wie komme ich an das Objekt dran. Es war Druckerei von der Kanzler der Zeitung damals, das Gebäude. Und wie komme ich dran? Und dann sagt mir doch das Bürgeramt oder der Senat von Stuttgart, ja, wir vermieten nicht, wir haben da andere Pläne, wir wollen ein Theater, Kulturtheater oder Kulturzentrum machen und so weiter. Liegt ganz zentral, liegt ganz gut, Daimlerstraße 44 in Stuttgart und so weiter. Und ich habe gebetet, sieben Monate angehalten im Gebet und wusste ich, und dann hat die Stuttgarter Zeitung versucht, die Entscheidung herbeizubringen und die Presse versucht, ihre Macht auszuüben. Aber mein Gott ist mächtiger als die Presse. Und dann ruft der Journalist an, macht ein Interview und dann sagt er, das und das wird im Artikel morgen stehen in der Zeitung. Und ich habe nur am Telefon gesagt, und das werden sie nicht bringen. Wer bin ich, hat meine Frau gesagt. Wer bist du, dass die Stuttgarter Zeitung das nicht bringt? Und wer bin ich? Wer sind wir? Wir sind auf die Knie gegangen und ich habe ganz kurz gebetet. Ich habe gar nicht lange gebetet. Plötzlich habe ich den Frieden gehabt, der Mann wird das nicht bringen. Egal. Aber ich war trotzdem neugierig am nächsten Tag, ob das, was in der Zeitung steht. Ich war Abonnent der Stuttgarter Zeitung. Was ist? Ich kriege keine Zeitung an dem Tag. Denke ich, ärgerlich, wenn du eigentlich mal Zeitung brauchst, sagst du nicht. Dann gehe ich zum Zeitungsstand, um mir den Zeitungsstand zu kaufen, dachte, dort ist die angekommen, auch nichts. Alle anderen Zeitungen sind da, bloß die Zeitung, die ich haben möchte, war nicht da. Und so ging es permanent, ich fahre sogar bis zum Bahnhof in Pyjama runter, also Morgenmantel und Pyjama und will die Zeitung haben, ist keine Zeitung da. Und dann rufe ich zu Hause vom Telefon verärgert und sage, ich möchte die Zeitung lesen und die Zeitung ist nicht da. Und dann brauchen Sie gar nicht warten auf die Zeitung, dann plötzlich steht also Streikposten an, der ruft mir an, und sagt, die Zeitung wird heute bestreikt. Zum ersten Mal in der deutschen Bundesgeschichte wurde die Stuttgarter Zeitung als erste Zeitung bestreikt, und zwar so lange, bis ich meinen Mietsvertrag hatte. Und es passiert. Und dann sagt er, du, Sie sind hier so sicher wie Abraham in Lazarus, wie Lazarus in Abrahams Schoß. So. Und unterschrieben, und das war praktisch Versammlungssaal. Und anhalten im Gebet. Bleib an deiner Überzeugung, bleib an deiner Erkenntnis, bleib an deiner Eingebung, bleib an deiner Vision. Das ist Wort Gottes. Bleib an das, was du in deinem Herzen trägst, womit du schwanger bist, was du vom Heiligen Geist empfangen hast. Bleib da dran und es wird in Erfüllung gehen. Nimm das Negative, das du nicht bestellt hast, nicht an, diese Umstände. Nimm deine Niederlagen nicht an, akzeptiere nicht. Wir haben Niederlagen, Satan fügt uns permanent jeden Tag fünf gleich zu. Aber wir akzeptieren das nicht, wir nehmen das nicht an. Wir stehen auf, schütteln den Staub ab und gehen weiter. So, nimm die Schläge Satans nicht an, nimm dein Pfahl im Fleisch nicht an, lass den Herrn ziehen oder lass diese Wurzel behandeln womöglich. Aber ist egal was, auf jeden Fall, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dich also nicht unterkriegen. Sag dem Teufel, diesen Umstand kaufe ich dir nicht ab. Diesen Umstand kaufe ich dir nicht ab. Widerspreche und widerstehe ihm fest im Glauben. Halt dich an den Verheißungen Gottes. Das ist mein Thema heute Abend. Halt dich daran fest. Sag ihm, was Gott verheißen hat für dich, was du glaubst. Bekenne es öffentlich. Sag, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Bitte, was willst du, guter Herr? Gutes und Barmherzigkeit werde ich jeden Tag neu genießen. Gott liebt mich und die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Ich fürchte kein Unglück, denn er ist bei mir. Jeden Tag habe ich frisches Wasser, grüne Weide. Psalm 23 liest ihm dann das vor. Ich werde Durchbrüche erleben und ich werde Erfolg haben. Du musst die Verheißungen hochhalten. Gottes Verheißungen bleiben. Ich werde im Hause des Herrn bleiben, nicht nur ab und zu mal, wenn ich gesund bin, nein, alle Tage. Auch wenn ich Schwierigkeiten habe, auch an schwierigen Tagen, am Donnerstag, werde ich im Hause Gottes bleiben. Und wenn es kracht und donnert und alles vibriert, ich werde im Hause Gottes bleiben. Und ich werde ein Leben lang alles haben, was ich brauche. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, wenn er sagt, du kannst nicht. Verheißung Gottes, verinnerliche sie. Du kannst. Und ich werde die Fülle haben und mir wird nichts mangeln. Ein Kind so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Ein Mensch, der sich so auf den Herrn verlässt, kann nicht verloren gehen. So viele Gebete, die du sprichst, können nicht verloren gehen. Meine Bibel sagt, und Gott wird den Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, Recht schaffen. Sogar die Zeit verkürzen. Du musst vorstellen, nicht nur die Zeit umstellen, sondern die Zeit verkürzen. Gott wird die Zeit verkürzen. Unsere Situation wird von Gott bestimmt und nicht von den Umständen. Tag und Nacht, wenn wir zu dem Herrn rufen, und du musst nur eine Woche das mal durchgehalten haben, 21 Tage durchgehalten haben, wenn du 21 Tage Gott bestürmt hast in eine Sache, länger brauchst du es nicht machen, muss der Teufel kapitulieren. Denn länger kann er nicht aushalten. Länger hat er nicht Energie zum Durchhalten. Ist ein gefallenes Wesen. Und wo soll der Teufel die Kraft herholen? Er holt nur bei den Kindern Gottes, die aufgeben, die Kraft. Die Verheißungen, die Kinder Gottes aufgeben, die kassiert er. Die Segnungen, die Kinder Gottes aufgeben, von denen lebt er. Und wenn du 21 Tage vor Gott stehst und sagst, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Und du wirst sehen, was dann passiert. Du musst aufhören, auf die Umstände zu schauen, dich von den Umständen bestimmen zu lassen, dich von dem Augenblick, was du gerade vor Augen hast, dich zu bestimmen lassen oder von der Angst, die dich überfallen möchte, die so womöglich im Nacken sitzt und von den ganzen Panikmachern. Du weißt, Gott hat das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Wenn die Not kommt, wenn die Krise kommt, wenn diese Umstände sich nähern, was ist auch immer passiert, wenn die Welt in den Geburtswehen steckt, wenn wir kurz vor der Endzeit stehen. Weißt du, Endzeit, das ist so die letzten paar Minuten. Das ist Endzeit. Und dann brechen wir durch. Gott zeigt mir, dass du dich nicht zu fürchten brauchst, egal was da passiert. Du musst nicht irgendwie selbst für Vorrat sorgen. Der Herr sagt, ich will dein Versorger sein. Fürchte dich nicht. Immer wieder sagt der Herr, fürchte dich nicht, vertraue mir. Sei still, kämpfe nicht in deiner Kraft, sondern lass mich arbeiten. Halte dich an den Verheißungen Gottes. 2. Mose 14, Vers 13 und 14. Moses, als die Kinder Israel auszogen, hat den Israeliten gesagt, dem ganzen Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stilles sein. Und jetzt stehe ganz still. Weißt du, das ist schwierig. Südländer, so diese Juden, die so hitzig sind, Griechen, Italiener und so weiter, du weißt ja, so, oh, Spanier, was weiß ich so. Nordafrikaner, die so hitzig sind, stillstehen. Und jetzt auf das Wunder Gottes warten. Die Bibel sagt, sammelt nicht Schätze, die im Himmel sind. Verlasst euch auf mich. Ich werde euch durchbringen. Ich werde euch versorgen. Und ich werde euch durch das Rote Meer sorgen. Weißt du, die Israeliten hätten verzweifeln können, in Panik geraten. Wir kommen hier nicht durch, das ist zu. Aber sie wussten, Gott hat uns rausgeführt und Gott bringt uns auch weiter. Der das gute Werk bei dir angefangen hat, der dich gestern gesegnet hat und vorgestern und vorgestern gesegnet hat, dieser Gott geht mit dir. Und jetzt inzwischen bist du so weit angekommen, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Jetzt kannst du Gott einfach sagen, Herr, ich bis hierher hast du mich geführt und ich lasse mich jetzt nicht in Panik bringen. Ich drehe jetzt nicht durch. Ich stehe. Dein Wort ist wahr, bisher wahr gewesen und der dich bis heute so reich gesegnet, wird auch morgen mit dir gehen, sagt ein Liederdichter. Sei still. Weißt du, das ist so schlimm, still zu sein. Die Israeliten mussten 7 Tage um Jerichos Mauern marschieren und sie mussten Mund halten. Du musst vorstellen, Mund halten. Nicht schnattern und nicht erzählen und nicht kommentieren und nicht ihre Gefühle laufen lassen. Mund halten. Kannst du um dein Problem 7 Tage herumziehen, nur weil der liebe Gott es gesagt hat? Und dann nicht schnattern? Und dann, Schwester, was denkst du, werden die Mauern fallen? Sind die so weit schon? Und wann werden sie fallen? 7 Tage nichts als Schweigen. Wir erreichen unheimlich viel, wenn wir schweigen. Und wenn wir nicht auf den Teufel eingehen, sondern sagen, der Herr hat mir gesagt, die Stadt wird euch gegeben, die haben ja sowieso schon alle Angst. Die zittern jetzt schon in Jericho. Die sind jetzt schon verzweifelt. Und warum soll ich jetzt auch noch verzweifelt sein? Gott gibt denen, die nicht verzweifelt sind. Die kriegen die Stadt. So, Gott bringt die Seinen durch. Und weißt du, du musst nicht auf dein Fleisch schauen. Dein Fleisch sagt immer, tu was, unternimm was. Nein, du hast jetzt genug gebetet, der Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Kann ein das Meer austrocknen? Hast du schon mal sowas gelesen, dass irgendjemand erlebt hat, dass das Meer austrocknet? Das Meer wird nicht mehr sein, steht in der Bibel, das ist in der Endzeit irgendwann mal. Aber Gott kann für seine Kinder das Meer austrocknen lassen. Ein Ostwind und es blast alles weg. Und die gehen trocken, das Fußes sind durch. Rechne mit der Hilfe Gottes. Und die Israeliten haben damals gerechnet. Still sein und einfach zum Himmel gucken und rechnen. Herr, kannst du was? Wirst du was? Tust du was? Wird da was passieren? Volk Gottes muss lernen, nicht mit den Vorräten zu rechnen, nicht mit ihren Möglichkeiten zu rechnen, nicht mit ihrer Kraft, nicht mit ihren Fähigkeiten zu rechnen und auch nicht mit ihren Waffen. Die Ägypter waren ja hinter ihnen her, denn die hatten nichts als nur ein paar so Knüppeln. Mehr hatten sie nicht für ihre Viecher. Vielleicht eine Axt, das sie noch hatten, aber mehr hatten sie an Waffen nicht. Jetzt musst du warten, der Herr sagt, ich werde für euch streiten. Du hast bisher Gott gehorcht, dann lern auch Gott weiter zu gehorchen. Gott hat dich bis hierher getragen, er wird dich auch weitertragen. Und er hat das letzte Wort. Und er sagt, bleib hier stehen, ich werde für euch streiten. Und von diesen Ägyptern, was du jetzt gerade siehst, wirst du morgen früh keinen einzigen mehr sehen. Muss vorstellen, so schnell erledigt Gott das, morgen früh. Und das war eine Supermacht. Muss vorstellen, als wenn jetzt der Herr dem Obama sagen würde, ab morgen gibt es keinen Obama mehr. Die ganzen Amerikaner sind weg. Du wirst keinen einzigen Amerikaner mehr auf dem Planeten Erde sehen. Und so, du wirst von diesen Ägyptern, von dieser Elite-Truppe, keinen einzigen mehr sehen. Das ist ja Wahnsinn. Entweder ist Gott in der Lage, sowas zu tun, oder ist es Spinnerei, ist es Verrücktheit. Aber das war so. Mit Ross, so hat Miriam nachher gesungen, die Schwester, mit Ross und Mann und Wagen hat sie der Herr geschlagen. War nicht der Moses, war nicht der armen Israeliten. Und ich kann mir vorstellen, wie die ganzen Fraules und die ganzen, ach, komm hier durch. Die können plärren. Die können Klageweiber sein und die haben geplärrt. Ja, Moses, warum hast du uns rausgeführt? Guck mal, was jetzt hinter uns her ist. Und was also los ist, diese Staubwolke, siehst du das? Gott sagt, vertraue mir, sei still. Und sobald da jemand, ich kann mir vorstellen, das sind ja Südländer, Orientalen gewesen, und sobald da jemand geschnattert hat, gleich eine Ohrfeige gekriegt. Still. Kannst du nicht still sein? Hat der Herr nicht gesagt, ihr sollt stille sein? Wenn deine Beziehung zu Gott stimmt, musst nicht groß schnattern. Er redet für dich. Er kämpft für dich. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, wird er dich durchbringen und du wirst sicher die andere Seite erreichen und du wirst dich von deinen Umständen dich nicht irritieren lassen. Du weißt, er ist hinter mir, er ist vor mir, er ist neben mir, er ist über mir, er ist unter mir, von allen Seiten umgibt er mich. Das ist das Wort Gottes. Du musst wissen, ich werde von guten Mächten wunderbar geborgen. Mag kommen, was da will. Wer sich auf Gott verlässt, wird nicht verlassen. Richte deinen Fokus auf Gott und nicht auf Menschen und auf menschliche Zusagen oder Absagen oder was es auch immer ist. Gott sagt, ich werde dich retten. Und dann verlass dich drauf. Und du hast das Gefühl, ich komme durch. Weißt du, jeder anständige Mensch, der richtig mit Gott lebt, gutes Gewissen hat, reine Hände hat und keine Schuld auf sich geladen hat. Jeder anständige Mensch, du musst nicht einmal ein Christ sein. Wenn du ein anständiger Mensch bist, du wirst plötzlich ein gutes Gefühl haben, das wird alles recht werden. Natürlich, das verstärkt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du deine Bibel noch, Mensch, da steht es geschrieben, schwarz auf weiß habe ich da. Kannst nachschlagen, das ist so wie eine Konkordanz oder ein Kommentar. Hier steht schwarz auf weiß, Gott bringt die Seinen durch. Und guck mal her, den hat er durchgebracht und den hat er durchgebracht und den hat er durchgebracht und den hat er durchgebracht. Und ich bin besser wie die und die alle zusammen. Und du bist wirklich besser. Du hast den Heiligen Geist, das hatten die alle nicht in diesem Maß, wie du es hast. Und du bist viel weiter aufgeklärter, als die damals waren. Also Gott wird dich erst recht durchbringen. Himmel und Erd mag brennen, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Er wird dich führen. Er hat David geführt, hat Moses geführt, hat Israel geführt, Abraham geführt, Jakob geführt, Isaak geführt. Da wird er doch dich führen. Und du bist nicht so ein Gauner wie der Jakob. Verstehst du, betrügst nicht, hast deinen Vater nicht betrogen, wie der Schlitzohr da. Und so weiter. Also du hast mehr Anspruch und mehr Rechte, dass Gott dich führt, als die im Alten Testament. Du bist unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Also du hast mehr Privilegien. Und deshalb nimm das aus der Hand Gottes. Du bist im Neuen Testament und nicht im Alten Testament. Und das sagst du, Mensch, ich ist recht. Also auf der Seite alle Seligpreisungen, 39 Stück an der Zahl. Die letzte kommt erst, wenn ich im Himmel bin. Die 40. Seligpreisung. Aber Neues Testament hat 39 Seligpreisungen. Und Gott sagte zu mir, verlass dich auf mich und du wirst nicht verlassen werden. Und das möchte ich einfach weitergeben. Halt dich an den Worten Gottes, die er dir gibt. Und Gott hat dir schon vielleicht irgendwo in deiner Krankheit eine Verheißung gegeben, du wirst gesund werden. Steht zwar nicht in der Bibel. Und das hat vielleicht auch kein Prediger dir das gesagt, aber der Heilige Geist hat in dein Herz geschrieben, du wirst gesund werden. Und dann halte ich fest, wenn du so ein Rema von Gott bekommen hast, ich werde gesund werden, Halleluja. Ich werde noch die Taten des Herrn verkündigen. Denn das haben die Leute in der Bibel immer wieder erlebt, ohne ein schriftliches Zeugnis, ohne einen Prediger. Du wirst noch die Taten des Herrn verkündigen. David auf der Weide mit seiner Harfe, wo er da gespielt hat und geklimpert hat, hat er so viel Freude an Gott bekommen. Und ich werde seine Taten rühmen und ich werde den Herrn verkündigen und der Herr wird mich zum König machen. Buh, was denkst denn du? Der Junge dort bei den Schafen. Und dann kommt plötzlich so ein Diener ran, von Isai angerast und sagt, David, komm mal her, ich passe jetzt auf die Schafe aus, du musst zu Hause. Du hast hohen Besuch, der Samuel ist da, der will was von euch. Und kommt er rein und plötzlich sagt der Samuel, das ist doch der Mann, den der Herr sich erwählt hat. Aber zuerst einmal hat er gejubelt und gejauft und der Herr wird mir an nichts fehlen lassen. Du musst die Verheißung zuerst haben, bevor du die Dinge bekommst. Du musst zuerst mal so im Prospekt gelesen haben, was Gott alles so für dich vorbereitet hat. Verheißungen sind nichts anderes so wie im Prospekt. Beschreibung, so Foto, so sieht das Ding aus und so möchtest du haben. Dr. Jonke Schoh war noch damals kleiner Prediger, so seine Kassetten, ich kenne ihn schon, wo er noch 300 Mitglieder hatte. Heute hat er 70.000 Mitglieder in seiner Gemeinde in Seoul in Korea. Aber er hat damals noch 300 Mitglieder gehabt. Und so diese Geschichte, ich war an einem Seminar, wo er dann gehalten hat, hat er erzählt, weißt du, und ich wollte gerne ein Fahrrad haben, deutsche Marke, ich glaube Adler war das. Und dann ausgeschnitten und in seine Bibel vorne reingelegt. Und immer wenn er die Bibel gelesen hat, hat er gesagt, oh Herr, so ein Fahrrad hätte ich gerne. Weißt du, ich muss immer zu Fuß laufen, wenn ich meine Hausbesuche mache, so ein Fahrrad. Und so ist diese Qualität. Und hat so lange, er war schwanger davon, sagt er. Und hat es seinem Herzen getragen, so ein Gerät möchte ich haben, so ein Zweirad. Und dann, eines Tages kommt ein Missionar vorbei und sagt, Pastor, was kann ich für dich tun? Sagt er, ich hätte so gerne, was da so ein abgebildetes Modell da. Und er sagt, kein Problem, bestellt und wird ihm von Deutschland aus geschickt. Weißt du, du musst bestellen. Verheißungen sind nichts anderes wie Bestellungen. Und du kannst eine Bestellung nur aufgeben, wenn du Artikelnummer weißt, wenn du weißt, wie es aussieht, was für Farbe. Und du musst es bestellen. Hast du schon die Sachen, die du für dein Leben benötigst, irgendwo als Vision empfangen? Du musst es empfangen zuerst einmal, als Vision. Das, was du nicht weißt, kannst du auch nicht bestellen. Was du nicht kennst, kannst du nicht bestellen. Du kannst nicht Durian bestellen, du weißt gar nicht mal, was das ist. Das ist eine furchtbar stinkende Frucht, aber schmeckt wunderbar. Aus Asien. Durian. Habt ihr gegessen? Okay. Und mir hat es geschmeckt, also könnte ich Tag und Nacht essen, bräuchte keinen Pudding mehr. Aber was du nicht kennst, kannst du auch nicht bestellen. Und deshalb, du musst die Sachen zuerst einmal von Gott offenbart bekommen. Du musst getestet haben oder Gott muss es einfach sagen, das ist es, was ich für dich habe. Diese Beschreibung brauchst du es. Jesus sagt, vertraue mir, es wird euch gegeben werden. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, glaube. Das ist also, was wir in dieser krisengeschüttelten Zeit brauchen. Die Verheißung Gottes, wir müssen da uns nicht irgendwie verunsichern lassen durch was auch immer ist. Vorrat anlegen etc. Gott sagt, verlass dich auf mich. Und ich werde Brote vermehren, ich werde Fische vermehren, ich werde das alles tun. Du musst nur stillstehen, stramm stehen, deinen Platz einnehmen und da durchhalten, bis Gott sagt, was der nächste Schritt ist. Die meisten Leute, die können nicht abwarten, was der nächste Schritt ist. Die müssen denken, Herr, müssen wir jetzt hier schon laufen? Und die laufen und Gott hat ihnen nicht befohlen zu laufen. Der Herr sagt, sei still. Warte. Das ägyptische Reich wird zusammenbrechen. Es wird untergehen. Es wird alles vor die Hunde gehen. Die werden alle ertrinken. Da wird keiner durchkommen, die jetzt hinter deinem Leben hier sind. Du musst dich nur eines an Gott halten. Und das will gelernt sein, an die Zusagen Gottes halten. Himmel und Erd mag brennen. Gottes Wort bleibt bestehen. So einfach. Einfach auf Gott zu warten. Das kommt, was er gesagt hat. Und sich gar nicht so verunsichern lassen. Ich bin in Russland und erzähle den Leuten von Berlin und Deutschland und alles, was so bei uns ist. Berliner Mauer damals und habe ich Gorbatschow damals und was da auch war, habe ich gesagt, habe ich keine Angst. 70 Jahre Untergrundkirche, Christen, also Untergrundchristen, bei denen war ich dort. Und dann sagen die mir etwas, das ich euch als Christen in Deutschland sagen möchte. Moskau ist ganz weit weg. Moskau ist ganz weit weg. Also, da stören wir nicht, da lassen wir die machen, was die wollen. Moskau ist ganz weit weg. Obwohl es nicht ganz so weit weg war, das ist nur im Uralgebiet gewesen. Aber Moskau ist ganz weit weg. Weißt du, New York, Washington, Peking, Jerusalem, was weiß ich, Mekka ist ganz weit weg. Der Herr ist nahe. Und die haben dann mir gesagt, weißt du, wenn Gott will, wenn das und das passiert und sollte in unserem Leben, dann wird er uns selber sagen, Moskau ist ganz weit weg. Stör dich nicht über die Mächtigen. Gestern haben wir gehabt von Maria, die haben gesagt, du stürzt alle Mächtigen von den Thronen herab. Moskau ist ganz weit weg. Geht mich nichts an. Das bringt mich nicht aus der Fassung und nicht aus der Ruhe. So waren die Christen. Und also dieser Bruder, bei dem ich war, der ist heute Bischof über 1800 Gemeinden in Russland, Untergrundgemeinden. Und der war 28 Jahre im Gefängnis. Moskau ist ganz weit weg. Der hat sich um sein Moskau nichts gestört. Du solltest dich um die Welt nicht so groß stören, und sonst kriegst du Depressionen, verzweifelst. Lass doch die machen. Die Hölle ist ganz weit weg. Für dich als Kind Gottes ist die Hölle so weit weg, dass nicht einmal links, nicht einmal siehst, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Hölle ist weit weg, der Teufel ist weit weg, es geht mir nichts an. Was willst du von mir? Du kannst einfach ihm widersprechen. Und er kann bei dir nichts ausrichten mit seinen Lügen und mit seinen Einfällen und mit seinen Beleidigungen und mit seinen Kränkungen. Ich weiß, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Und deshalb, du musst dich als Kind Gottes nicht fürchten, egal was passiert. Martin Luther hat gesagt, wenn er wüsste, dass der Herr kommt oder die Welt unterginge, er würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Du musst nicht verzweifeln und kritisch werden. Seine Verheißungen bleiben und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Du musst dich nicht fürchten. Du brauchst nur einen kindlichen Glauben. Mein Vater hat alles, was ich brauche. Das ist Halt an den Verheißungen Gottes. Mein Vater hat mich da reingeführt und mein Vater wird mich auch rausführen. Gott hat es zugelassen. Und Gott hat eingeschaltet, er wird auch ausschalten. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er hat eine Kinderstunde, eine Kinderkonferenz war da. Und da waren viele Kinder und Sonntagsschulhelfer und Sonntagsschulen. Und da wurde eine Kollekte aufgenommen. Und da passierte etwas. Nein, nicht diese Kollekte. Kollekte ist eine andere Geschichte. Aber da wurde gefragt, Kinder, auf was möchtet ihr euch verlassen? Oder auf was möchtet ihr bauen? Dann kommt ein Mädchen und sagt, ich weiß, worauf ich bauen möchte. Dann nimmt sie die Bibel, schmeißt sie auf den Boden und stellt sich drauf. Und sagt, weißt du, ich möchte auf der Bibel bleiben. Und da steht geschrieben, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte, das wird nicht vergehen. Alles vergeht. Und du stehst letztendlich nur noch auf der Bibel, der Verheißung Gottes. Und dir wird sogar die Bibel womöglich genommen werden. Aber was du im Herzen hast, das hast du im Herzen. Und es werden schwere Zeiten kommen. Denk nicht, dass wirtschaftlich schwere Zeiten kommen. Für dich kommen auch schwere Zeiten. Plötzlich kannst du nicht mehr sehen. Plötzlich kannst du nicht mehr hören, plötzlich kannst du nicht mehr in Versammlung gehen, plötzlich schmeckt dir nichts mehr, plötzlich hörst du nichts mehr und so weiter. Das ist die schwere Zeit, die kommt, aber wohl dir, wenn du das Wort Gottes im Herzen hast. Du hast die Bibelverse auswendig gelernt und das ist so wichtig, lerne Worte Gottes auswendig. Immer wieder aufsagen, dass du sogar im Schlaf vom Wort Gottes träumst. Die Bibel sagt, Josua 1, Vers 8 und 9, du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken und dann wird Gott zu dir reden. Dann wird das Wort Gottes Rema, das Wort Gottes lebendig. Aber zuerst musst du auswendig lernen. Du musst nicht wissen, wo es geschrieben steht, aber du musst wissen, was geschrieben steht. Es steht geschrieben. Und weißt du, dann kommt der Teufel und der Teufel kommt zu dir nicht mit der Bibel in der Hand. Der kennt seine Bibel. Der sagt, hör mal Johannes, da steht geschrieben. Aber du kennst deine Bibel besser als der Teufel. Und du musst deine Bibel besser kennen als der Teufel. Und du musst sagen, hör mal mein Freund, abermals, es steht auch geschrieben. Und nur so kannst du den Feind in die Flucht schlagen. Nicht nur, dass du die Bibel auf dem Kopf oder nur im Kopfkissen steckst. Nein, du musst die Bibel im Herzen geschluckt haben. Und in der Bibel wird uns einmal erzählt von einem Mann, von einem Propheten. Und das ist also prophetisches Leben und Handeln. Weißt du, er muss ein Buch essen. Hast du schon mal Bücher gegessen? Es gibt ja Bücherwürmer. Und der verspeist. Und er sagt, in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Aber in deinem Magen wird Hot Pepper Soße sein. Und es wird rumoren. Und weißt du, wenn du Wort Gottes gegessen hast, wenn du das Wort Gottes gegessen hast, dann wirst du so voller Verheißungen werden. Halleluja. Plötzlich, oh, Glory. Halleluja. Jetzt könnte ich was anstellen. Du wirst voll von Worte Gottes werden. Und David hat sich so viel mit Gott beschäftigt. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Weißt du, da kommst du in eine Anbetungsphase und machst so Kommentare über Gott, wie wir gestern sagen. Anbetung ist nichts anderes wie Gott kommentieren. Oh, guck mal, hat er das nicht wunderbar gemacht? Wassertropfen. Wir haben diesen Film von Wasser neulich angeguckt. Ist das nicht wunderbar? Guck mal, H2O. Das ist dieses Geheimnis des Lebens. Da steckt alles drin. Das kann kein Wissenschaftler bisher nachmachen, was Gott gemacht hat. Und dann staunst du. Und das ist mein Vater. Das ist mein Vater, weißt du, immer wieder, das ist mein Vater, das hat er alles gemacht, hat er alles unter Kontrolle, mein Vater. Verheißungen Gottes, halte dich daran fest, an deinen Vater halte ich fest. Auch wenn nichts passiert, halte dich an den Verheißungen Gottes fest, auch wenn du nichts fühlst. Manchmal muss zuerst Himmel und Erde vergehen einem, hören und sehen vergehen, bis du glauben kannst, bis Gott weiterführt. Himmel und Erde werden vergehen, also hören und sehen wird vergehen und Gottes Verheißungen werden bleiben. Und manchmal muss alles vergehen. In 1. Könige 8, 56, da heißt es in einem Abschnitt, einer Zeile, es ist nicht ein einziges Wort von ihm hinfällig geworden. Kein einziges Wort, was Gott durch seinen Propheten gesprochen hat, kein einziges Wörtlein, nicht einmal ein Buchstabe, nicht einmal ein Pünktchen geht verloren bei Gott. Und bei Gott ist alles so wichtig, sogar das Pünktchen. Komm an der richtigen Stelle in deinem Leben. Alle seine Versprechungen, die gehen nicht verloren. Und wenn Gott dir einmal gesagt hat, du und dein Haus, so und so viele Tränen kann nicht verloren gehen. Göttliche Verheißungen, sie sind gut verpackt. Und ich sage dir auch warum, bis die Zeit reif ist, damit dir es niemand stiehlt. Die sind so gut eingewickelt, dass niemand sie haben will. Das sind nur dein Eigentum, dein Privateigentum. Und du kannst nur tragen, das ist also so tragfähig, dass nur du verkraften kannst, sind so gut eingepackt. Und nimm sie mit nach Hause. Gottes Verheißung, der Herr ist mit mir, auch wenn ich nicht mit ihm bin. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Weißt du, und Gott lässt mich manchmal ganz weit weglaufen, um die Ecke, aber hat nur so lange inne und dann zieht er wieder schön zurück. Du bist harponiert. Wenn du einmal von Gott erfasst bist, bist du vom Heiligen Geist harponiert, kannst dich wenden, wie du willst. Gott sagt, du brauchst Auslauf, du brauchst Bewegung, du musst da mal ein bisschen rum, aber du kommst ja wieder. Jona, du kommst wieder. Ich habe dann so einen schönen Fisch für dich da bereitet. Ich werde dich schon dorthin bringen, wo ich dich haben möchte. Weißt du, wenn Gott einen beruft, wenn Gott einen Plan mit einem hat, Gott kommt mit dem Kerl zum Ziel, egal was es auch ist. Der kann noch bis nach Spanien fahren und kann in dem Atlantik irgendwo rumirren. Gott holt ihn wieder dort zurück, wo er zurückgehört. Und der Herr verschaffte. Weißt du, Gottes Verheißung bleiben. Wenn Gott seine Hand auf jemanden gelegt hat, wenn Gott jemand berührt hat, wenn Gott jemand gesegnet hat, der Gesegnete ist gesegnet, auch wenn er ein Gauner ist. Und er sagt, bitte, denk an Jakob. 21 Jahre treibt er sich da in Mesopotamien irgendwo rum, aber Gott kommt mit diesem Jungen zum Ziel. Kommt nach Hause und spätestens da, wo er vor den Toren des gelobten Landes steht, beginnt Gott wieder zu arbeiten. Und geht die Erfüllung in, oder die Verheißung der Erfüllung, die er gesagt hat. Gott selbst garantiert die Erfüllung, für die Erfüllung, als die Zeit erfüllt war. Weißt du, oft ist gar nicht die Zeit reif für deine Verheißung, dass du sie erlebst und empfängst. Du bist noch nicht so weit. Erstmal hast du noch nicht kapiert, um was es geht. Zuerst musst du noch ein paar Schritte dazwischen machen und so weiter. Da der Herr überspringt nichts. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht als die Juden ihn brauchten oder dass der Tempel ihn brauchte oder die Tora ihn brauchte oder die Frommen ihn brauchten oder der Herodes ihn haben wollte. Nein, als die Zeit erfüllt ward. Gott interessiert sich nicht für die Politik. Dem ist alles wurscht, diese Politik. Die sind da und die sind morgen nicht mehr da und die übermorgen nicht, wieder sind andere da. Und so, dann Rom ist weg, kommt Hannibal und Hannibal ist weg, kommen dann die Germanen. Und so geht es dann. Das ist ständig Veränderung und Wechsel. Aber Gott bleibt im Regiment. Himmel und Erde vergehen. Jesus Christus gestern, heute und in alle Ewigkeit dasselbe. Die Zeit muss kommen. Die Zeit für dich und für mich, wo Gott jetzt an mir handelt. Nicht, ob es den Leuten passt, sondern passt es mit Gottes Uhren, mit Gottes Terminplan. Gottes Wort ist unfehlbar. Es kommt nicht leer zurück. Also, was er sich vorgenommen hat, das bewirkt es, so wie ein Samenkorn. Was in diesem Wort drinsteckt, das geht in Erfüllung. Er erfüllt es selbst, du brauchst nicht Nachhilfe. Gott braucht keine Nachhilfe. Für die Verheißung Gottes musst du nicht jetzt dich anstrengen, jetzt werde ich was unternehmen. Nein, kommt die Zeit, wenn der Kerl tief genug gefallen ist, dieser Augustinus damals, der Sohn so vieler Gebete und Tränen, wenn der reif dazu ist, verzweifelt ist. Und meistens erlaubt Gott, dass die Kerle verzweifelt sind, nicht mehr weiter wissen, alles ausprobieren und, oh Gott, was soll ich jetzt noch? Ich habe alles probiert. Nichts erfüllt das Vakuum meines Herzens. Ich suche und suche und suche. Und Augustinus sagt, also wir suchen so lange, bis wir Gott gefunden haben. Und sucht und sucht und sucht und sucht. Und Gott erlaubt, dass du alles versuchst, bis du zu der Verheißung Gottes kommst. Nachdem du alles versucht hast und nichts geklappt hat, sagt er jetzt, ich habe auch noch was in meinem Angebot für Leute, die alles gesucht haben. Hast du wirklich auch alles abgesucht? Und du sollst bekommen. Alles absuchen zuerst einmal. Gott erlaubt, dass du überall hinkommst, dass du alles durchmachst. Deshalb ist es gar nicht mal so verkehrt. Manchmal sind wir so entsetzt, wenn unsere Kinder Sachen durchmachen und sagen, mein Gott, also was unsere Kinder alles durchmachen müssen. Die müssen das durchmachen, damit sie auch so weit hinkommen, wo du und wo ich bin. Um die Verheißung zu erlangen. Und manche warten immer noch auf die Verheißung. Wir haben Hebräer 11 und sie haben auf die Verheißung gewartet und nicht erlangt, weil Gott noch was Besseres für sie hatte. Und vielleicht erreichst du manches hier nicht in dieser Welt, weil noch was Besseres für dich gibt. Verrückt, aber es ist so. Gott erfüllt es. Gott schafft alles aus dem Nichts, so aus dem Stand, stehe still. Gott schafft und Gott arbeitet aus dem Stand, wenn du stehst. Bevor er eingreift, erlaubt er, dass du verzweifelst, dass dir die Haare ausgehen. Und dass du sagst, mein Gott, es kann, jetzt. Jetzt, Herr, jetzt geht's. Nein, Gott erlaubt, kurz bevor du aufgibst, eine Sekunde vor 12, da greift er ein. Gottes Verheißungen bleiben, so wie Levi Petrus. Himmel und Erde vergehen und dann greift er ein. Und erst als sie den Jona rausschmeißen, in dem Moment, wo sie den Jona rauswerfen, macht der Fisch das Maul auf. Es ist Timing. Ist das nicht Timing? Das ist doch fantastisch, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet immer im Timing. Kairos. Jesus sagt, eure Zeit ist immer zum Sehen, zum Arbeiten, zum Schlafen, zum Kinderzeugen oder Kindererziehen, was das auch immer ist, die in die Schule schicken, sie zu belehren, zu predigen. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Kairos. Es ist so wichtig, dass du Kairos, diese göttliche Zeit, dieses richtige Timing hast. Gott handelt immer. Und ich darf dir jetzt eines sagen, da erfüllen sich die Verheißung Gottes. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es ist schrecklich, aber leider, das macht mich krank manchmal. Und sage, lieber Gott, du kränkst mich mehr, als dass du mich heilst. Immer in letzter Minute handelt er. Immer in letzter Minute. Immer wenn ich fast sterbe, immer fast aufgebe, fast zusammenbreche, fast am Ende bin, immer in letzter Minute. Das ist typisch für Gott. In letzter Minute. Petrus im Gefängnis, morgen soll er geköpft werden. In letzter Minute, kurz vor der Hinrichtung, holt der Herr ihn aus dem Gefängnis raus. In letzter Minute. Gottes Verheißungen erfüllen sich immer, und das ist, was ich dir sagen möchte heute Abend, immer in letzter Minute. Und dann kommt der Petrus und klopft an der Tür, Geschwister, Ihr habt heute Nacht so gebetet für mich, also es muss wirklich Gott gewesen sein. Der Herr hat heute Nacht einen Engel zu mir geschickt, durch vier Türen bin ich da durchgegangen. Sowas, was ich erlebt habe, Leute, die Türen gingen automatisch auf und wieder zu hinter mir und so weiter. Und ich wusste nicht, was mit mir passiert. Und dann kommen sie, die sind noch voll in der Gebetsversammlung. Dann kommt dieses Mädel da an die Tür, Petrus ist draußen und rennt und erzählt, Geschwister, hört auf zu beten, Petrus steht draußen. In letzter Minute. Und der Herode schickt seine Henker und sagt, wo ist der Mann geblieben da, den ich hängen wollte? Ach, der ist schon längst über alle Berge und der predigt schon auf dem Tempelplatz und erzählt, was Gott alles getan hat. Die sind alle sprachlos. Gott arbeitet in letzter Minute. Kommt immer, wenn nichts mehr kommt. Bevor die Mittel ausgehen, da greift Gott ein. Aber dann, wenn wir nicht mehr mit ihm rechnen, also jetzt ist Gott, jetzt sind alle Züge abgefahren. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Und dann kommt einer und sagt, darf ich Sie mitnehmen? Da kriegst du einen Privatchauffeur. Und dann wirst du so wunderbar dorthin gebracht, wo du hinkommen möchtest. Viele Christen beschäftigen sich mit Dämonen und Teufeln und negativen Sachen und alles, was sie nicht weiterbringen, mit den Umständen. Die sollten sich einfach gelassen sein und stille sein. In letzter Minute wird Gott mich erretten. Und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Wenn Gott schweigt, heißt noch lange nicht, dass er nichts tut. Wenn Gott schweigt, das ist ein Zeichen, das ist noch nicht dran. Das ist noch nicht, da ist noch nicht Zeit dazu. Wenn nichts passiert, dann muss ja nicht Nerven verlieren und zusammenbrechen und sagen, jetzt rufen wir Älteste, jetzt rufen wir selber mit Öl und jetzt machen wir das und sagen, nein, es ist noch nicht dran. Deine Heilung ist noch nicht dran. Deine Befreiung ist noch nicht dran. Deine Erlösung ist noch nicht dran. Du musst warten, bis es dran ist. Und dann, wenn es kommt, dann kommt es mit Macht. Denn unser Gott, unser Herr, unser allmächtiger König schläft noch schlummert. Gott ist immer aktiv. Glaube doch nicht, dass Gott Pause macht. Nicht einmal eine Atempause macht er. Wir sind immer im Fokus von ihm, im Visier. Und er überwacht dich von allen Seiten. Ja, da kommt nichts durch. Du wirst also mit diesem Radarauge Gottes so überwacht. Immer, du spürst nichts, er lässt dir freie Hand, deine Möglichkeiten und so weiter. Aber überwacht dich. Und wehe, wenn du zu weit gehst. Dann greift er ein. Es war ein Junge, ein Jäger im Bayerischen, und also der Vater war Jäger und der Junge ging gerne so Schmetterlinge sammeln. Hat Schmetterlinge gesammelt und irgendwo sieht er, dass sein Junge Schmetterlinge sammelt und steht kurz vorm Abhang. Der Vater ruft, ich weiß nicht, wie er hieß, vielleicht Hans oder Jakob, aber Hans, lass mal, er hieß Hans, ich weiß den Namen nicht mehr. Hans, aufhören, Hans, bleib stehen. Der Hans geht immer weiter und immer wieder, neue Schmetterling und so weiter. Und dann, weißt du, was der Vater macht? Nimmt sein Gewehr und schießt dem Jungen ins Knie. Der Junge fällt rückwärts und so weiter. Der Vater kommt und sagt, ach mein Bub. Sagt, Vater, du hast mich angeschossen, du wolltest mich erschießen. Und es gab große Diskussionen und der Vater hat den Jungen angeschossen, wirklich angeschossen. Dann sagt der Junge, ich wollte nur das Beste für dich, denn du standst kurz vorm Abgang. Aber Vater, du hast mich nicht lieb, du hast mich angeschossen. Das ist Gottes Handeln. Vielleicht muss Gott uns auch manchmal anschießen, so einen Knieschuss geben, weil wir kurz vorm, mit unseren Schmetterlingen so beschäftigt sind, dass wir kurz vorm Abgang stehen. Und es hat lange Zeit gebraucht, bis dieser Hans den Vater verziehen hat und eingesehen hat, mein Vater hat doch recht gehabt, er hat mich bewahrt am Leben, auch wenn ich jetzt einen Knieschuss habe. Und du hast manchmal eine Verletzung, weil Gott dich zurückgeholt hat, weil du sonst die Verheißung verpasst hättest. Und du sagst, Gott, ich kann dich nicht lieben, ich verstehe dich nicht, ich begreife nicht, wie konntest du mich anschießen? Das ist also diese Geschichte mit diesem Jungen, wo der Vater angeschossen hat, wie konnte mich mein Gott anschießen? So, und so behandeln, ist doch nicht Liebe. Ist das der liebe Vater? Es ist Liebe, bewahrende Liebe. Du glaubst, dass Gott dich bewahrt, also er muss ja dich irgendwie bewahren. Du musst dich auf Gott einrichten und einstellen und einfach wissen, mein Vater hat nur Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit mir. Darüber mache ich dann morgen weiter, ich will nicht vorweggreifen. Ich bin so ergriffen von der Predigt für morgen. Wenn du mit Gott verbunden bist, weißt du, du gehst auf goldenen Gassen und nicht erst im Himmel, das gehst du jetzt schon. Auf Edelmetall läufst du. Ja. Die meisten Christen, die glauben gar nicht und die denken, Mensch, Gott meint es nicht gut. Nein, du gehst hier schon auf goldenen Straßen. Der Herr macht Weg, wo kein Weg ist. Und Petrus wandelte mit seinem Herrn auf dem Wasser. Weißt du, kannst du mir sagen, wo irgendjemand das heute schafft? Bis heute haben die Leute noch nicht geschafft, auf dem Wasser zu gehen. Die können Wasserski laufen, aber die können nicht auf dem Wasser wandeln. Aber Petrus konnte dank der Gnade und der Kraft Gottes. Du kannst übernatürlich leben, wenn du dich auf den Herrn konzentrierst. Petrus konzentrierte sich auf seinen Herrn. Herr, sprich, sag du mir ein Wort, gib mir eine Zusage, lass mich zu dir kommen. Und dann geht der Apostel über Bord. Denkt sich nichts dabei und Herr, du bist es, Halleluja. Das sind die Sanguiniker, das sind die echten Gläubigen, die immer dabei sind. Aber weißt du, die erleben dann auch ihre Katastrophe. Petrus hat auch seine Katastrophe erlebt. Dann kommt so eine riesige Welle. Oh Herr, mein Gott. Und er hat auf die Wellen geschaut und nicht mehr auf Jesus und gluck, 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 gluck. Ging schon abwärts. Weißt du, wenn du nicht mehr auf Jesus schaust, siehst du nur Wellen. Siehst du nur Berge, siehst du nur Wüsten, siehst du nur Probleme, siehst du nur Ängste und Teufel und Dämonen und Fürsten und Gewalten und Mächtige und so weiter. Aber wenn du Jesus siehst, verblasst alles. Da ist es wieder alles spiegelglatt. Wenn du mit Gott gehst, bist du immer gut aufgehoben. Und du musst immer dort sein, wo Gott dich haben will, wie Abraham. Gott folgen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist und ein bisschen kompliziert ist. Einfach in der Gegenwart Gottes leben. Er zeigt mir den Weg, den ich gehen soll, Psalm 32, Vers 8. Fang an, in der Gegenwart Gottes zu leben und geh den Weg, den er dir zeigt. Und er zeigt dir nicht jeden Tag einen neuen Weg. Weißt du, eigentlich treffe ich in meinem Leben 2, 3 Entscheidungen, vielleicht nur eine richtige Entscheidung und so weiter. Und alles andere sind dann die Folgeentscheidungen aus dieser einen Kardinalsentscheidung. Und so weiter. Und er zeigt mir, geh diesen Weg, folg dem Guten. Ich will das Beste für dein Leben. Güte und Barmherzigkeit wird dich begleiten. Und du krönst mich mit Güte, heißt es einmal in der Bibel. David sagt, du krönst mich mit Güte. Du krönst mich mit Güte das ganze Jahr über. Ich habe mich für dich entschieden. Also deine Verheißungen gehen bei mir in Erfüllung. Gott ist dein Berater. Du lernst mit den Zusagen und Garantien Gottes zu leben. Er ist dein Rückendeckung. Und Gott will dich segnen. Und du solltest dich einfach nur bereit halten. Und zum Segnen ist so wichtig, ich werde nie vergessen, als mein Uropa mich gesegnet hat, der sagt, Johannes, komm mal her. Ich komme zum Opa, der lag im Bett. Und dann stehe ich da. Und weil er im Bett lag, muss ich meinen Kopf beugen. Und so stand ich da zum Segnen. Kopf geneigt. Und dann hat er seine Hand aufgelegt und was weiß ich, was er da gemurmelt hat. Auf jeden Fall, ich habe es damals nicht verstanden, weil ich ja nicht Kind Gottes war. Ich war noch ein dummer Junge und so weiter. Aber der hat mich gesegnet. Aber ich musste mich bücken und demütig vor dem alten Mann im Bett stehen und einfach hinknien konnte ich nicht, weil ich wusste gar nicht, dass man das machen darf und kann, aber ich stand dann so und er hat mich gesegnet. Stehe still. Weißt du, solange wir rumspringen und rummachen und aktiv sind, kann Gott uns nicht segnen. Du musst zur Ruhe kommen. Ist so wichtig. Gott kann dich nicht heilen, solange du nicht still bist. Der muss dir eine Narkose verpassen zuerst mal, dich einschläfern. Dich auf die Seite legen und dann sagt er, so jetzt kann ich den Mann behandeln. So viele Leute kann Gott nicht behandeln. Die sind zu aktiv, zu fromm. Halleluja, Heiland, Lob und Dank, Preis sei dir, Herr Jesus Christus. Und dann beten sie alles runter, was sie gelernt haben. Still sein. Schnatter nicht so viele. In der Ruhe liegt die Kraft. Im Frieden liegt die Kraft. In Gelassenheit liegt die Kraft. Sei still und ich will für dich jetzt reden, für dich handeln, kämpfen, mich einsetzen und so weiter. Das, was Gott verspricht, das wird er für dich tun. Weißt du, und er weiß, was das Beste für dich ist. Du möchtest gleich Mediziner sein und sag, Herr, das und das und das. Und der Herr sagt, nein, nein, da kommt ganz was anderes noch dran. Halte dich an den Verheißungen Gottes. Die sind mehr wie ein Strohhalm und nur fromme Sprüche. An der Offenbarung Gottes, was der Herr sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und du erfährst plötzlich gewaltige Dinge. Halte dich an den Segen Gottes und kannst sagen, guck mal, Herr, die hast gesegnet und den hast gesegnet und den hast gesegnet. Also ich kenne so viele Leute, die gesegnet sind. Informier dich und orientiere dich an Leuten, die gesegnet sind und nicht, die nicht gesegnet sind. Schau dir Leute an, die mit Gott was vollbracht haben. Schau, lies Zeugnisse, wenn du keine hast, dann besorg dir, in Amerika segnet Gott Leute oder in Asien oder was weiß ich wo, wenn nicht in Deutschland. Wenn in Deutschland keine Heiligen mehr sind, dann such halt woanders. Und wenn du heute nicht diese Heiligen findest, dann geh 100 Jahre zurück, 200 Jahre zurück, 300 Jahre. Jahre zurück, 1000 Jahre zurück, und du wirst Menschen finden, die Gott gesegnet hat. Und wenn ich so Heiligen, ich habe mal zeitlang meine Andacht gemacht, ich habe die Heiligen Geschichten gelesen, also die ganzen Geschichten von den Heiligen, was in der Kirchengeschichte sind, und wie Gott sie gesegnet hat. Die haben alles aufgegeben und die haben alles bekommen. Alles aufgegeben für Gott und alles bekommen. Lerne von den Heiligen, berühre die Gebeine der Heiligen. Und was Gott an so einem Franz von Assisi tun konnte, was Gott an irgendeinem kleinen Bauern irgendwo tun konnte, das kann er bei dir auch tun. Gott findet nicht nur Bauern, Gott findet auch Berliner. Er findet dich, er weiß, was du brauchst. Und was Gott verspricht, das kann er tun. Das wird auch möglich. Das, was du plötzlich in deinem Herzen bekommst, denn die Worte Gottes, dieses Rema, dieses inspirierte Wort Gottes in der Predigt, für mich auch, ich auch, ich will auch haben. Dieses Inspirierte sind keine leeren Versprechungen, sind Offenbarungen. Fleisch und Blut haben dir nicht offenbart, Petrus, aber mein Geist. Was offenbart dir der Heilige Geist heute Abend? Weißt du, Gott wird dich nicht überfordern. Der wird dir immer happenweise geben. Auch seine Verheißungen, da kriegst du nicht gleich einen Lastwagen oder einen ganzen Kahn. Nein, du bekommst happenweise da eine Verheißung. Und dann kommst du auf den Appetit, das hat so gut geschmeckt. Wo gibt's sowas? Wo kann ich sowas bekommen? Wer hat sowas? Weißt du, wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist, und weißt du, was der Herr eigentlich möchte? Er möchte dich nur auf den Geschmack bringen. Das sind die Verheißungen. Dass du einmal so siehst, die Möglichkeiten erkennst, was möglich ist, wenn du nur ein einziges Mal Gott vertraust. Und er sagt, guck mal, das hat einmal funktioniert, also muss auch der zweite Schritt funktionieren. Und der dritte Schritt wird funktionieren. Und der vierte Schritt wird funktionieren. Einmal ausprobiert haben. Und ich sage dir eines, was du einmal kannst, kannst du immer. Denk nur beim Radfahren, denk beim Schwimmen, denk beim Aufrechtlaufen. Was du einmal gelernt hast, vielleicht am Anfang ein bisschen wackelig so auf die Füße, und vielleicht gurgelst ein bisschen so im Wasser und vielleicht gibst einmal um. Ja, ich habe auch Radfahren gelernt. Und weißt du, ich denke, jetzt kann der Matthäus Radfahren. Bin so stolz. Aber weißt du, ich bin noch zu klein fürs Fahrrad gewesen, muss ich so durch die Stange da rüber gehen. Und dann so, die von früher, die keine so Fahrräder hatten, die mussten sich da fast verrenken. Und was passiert? Ich fahre so sicher auf der Landstraße und ein Pferdefuhrwerk kommt entgegen. Und ich weiß nicht, mir hat nicht gesagt, wie man bremst. Und ich fahre zwischen die Pferde. Der Bauer, der zieht die Pferde hoch und ich liege da unten. Das war meine erste Radtour. Weißt du, aber deshalb habe ich Radfahren nicht aufgegeben und resigniert, wenn ich Fehler mache. Leute, wir machen Fehler, aber wir geben nicht auf. Und ich möchte dir Mut machen, im Praktischen wie im Geistlichen und im Geistigen nicht aufgeben. Wenn du einmal nichts schaffst und einmal daneben liegst, ist es okay, dann machst du dich auf. Der Bauer sagt, das ist nicht so schlimm. Das hat bei ihm auch schon angefangen, dass er so Mitleid mit mir gehabt, der Bauer. Das war da so interessant mit seiner Gäule. Die Gäule waren zahm oder fromm oder was weiß ich, wie die da waren. Die haben mir nichts getan. Ich habe schon meinen Tod gesehen. Aber du siehst, du musst nicht immer deinen Tod sehen. Gott hat den Überblick in deinem Leben. Er hat die Übersicht. Und Gott erlaubt. Und ich sage dir eines, wenn du ehrlich bist, du hast am allermeisten in deinen Pannen und Pleiten gelernt. Ehrlich. Also lüg nichts. Du hast immer in deinen schwierigen Situationen, da wo du versagt hast, in deinen Fehlern, da hat Gott seine Verheißung dir gegeben. Und da hast du etwas erlebt und sagst, nein, das nächste Mal mache ich besser und anders. Lerne, Gott zu vertrauen. Mit dem, was er dir gegeben hat. Ein Talent, zwei Talente, drei Talente, vier Talente, fünf Talente, sechs Talente. Und dann wächst es so in der Gnade Gottes. Die Verheißungen entwickeln sich. Wenn du für eine Sache glauben kannst, kannst du auch für die zweite Sache glauben. Wenn du für Kopfschmerzen glauben kannst, kannst du auch für Bauchschmerzen glauben. Und kannst auch für Gelenkschmerzen und Rückenschmerzen glauben und kann sagen, das, also wenn Gott das eine wegnehmen konnte und wie er das eine weggeschafft hat und beseitigt hat, so kann er das andere auch beseitigen. Zuerst, und das ist, wie Gott arbeitet, wie Gott seine Verheißungen erfüllt, das möchte ich auch ehrlicherweise gesagt haben. Bevor Gott dir eine Verheißung gibt, gibt er dir zuerst einmal eine ganze Menge Warnungen. Pass auf, nimm das von denen nichts. Schau nicht auf die Ägypter, schau nicht auf die Berge, schau nicht auf das Meer. Warnte, seht weg und steht still, seid nicht verrückt. Bleibt normal, bleibt auf dem Teppich. Und hüte dich von dem, hüte dich, dass du deine Zunge da durchgehen lässt und so weiter. Und pass auf, hab mit den Zweifler nichts zu tun, mit den Klageweiber hab nichts zu tun. Und zwar zuerst trennt er dich von allem. Weißt du, am Schluss bist du, ja, morgen habe ich das Wort, du wirst plötzlich splitternackt. Wird alles ausgezogen, damit du eingekleidet werden kannst. Die ganzen Lumpen, der ganze Zweifel, alles kommt weg, 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 weg. Und dann kann Gott erst etwas anfangen mit dir. Zuerst trennt dich von den Wölfen, von den Räubern und Dieben, Lügnern und Heuchlern und Pharisäern. Trennt dich von allem Unnötigen, von allem Belast. Und zuerst werden die Verhältnisse geklärt, bevor du die Verheißung bekommst. Die Verhältnisse, lebe Petrus, der Mörder seiner Frau. Das ist doch ein Schock, verstehst du? Zuerst macht er dich fix und fertig, dann liegst du und sagst, Gott, ist das wahr, Herr, es geht jetzt nicht um Lewe Petrus, jetzt geht es um mich. Ich habe Lewe Petrus noch kennengelernt, persönlich, und er hat dieses Zeugnis gegeben, in Stuttgart, in der Talstraße einmal, in eine freikirchliche Gemeinde, und sagt, und du kannst jetzt nicht lügen, was denkt die Welt, Lewe Petrus, der Mörder seiner Frau, es geht nicht um mich, ich kann es verkraften, ich ziehe aus und es ist okay, aber was denken die Leute über dich? Es geht um deine Ehre, allmächtiger Gott. Und der Mörder seiner Frau. Bevor Gott dich segnet, zuerst einmal gerät alles aus Rand und Band in deinem Leben. Das Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Bevor Gott etwas in deinem Leben macht, macht er zuerst mal dich vertraut mit ihm. Dass du ihn so richtig kennst und liebst und schätzt und verehrst und alles auf ihn setzt, mit ihm rechnest. Erst wenn alles gottlos aus deinem Leben ausgemerzt wurde, alle Bitterkeit, alle Ärgernis, Neid und Eifersucht und Stolz, guck mal, das habe ich gemacht. Wer tut es, macht es mit links. Nein, dass er, erst wo du fast fertig bist, wo du sagst, also Herr, mit unserer Macht sind wir gar bald verloren. Das ist der Moment, wo er einsetzt. Und er sieht das Herz an. Herr, egal, selbst wenn meine Seele und Leib verschmachtet, du bleibst dennoch mein Trost und mein Teil. Wenn du in so einem Punkt angekommen bist, das ist die Deadline, das ist diese Todeslinie. Und das ist der Moment, wo du über den Jordan ins gelobte Land gehst. Herr, du bleibst nur noch übrig. Gott sieht dein Herz, dein Gehorsam, deine Treue, die Treue im Kleinen. Er sieht, dass du nicht fliehst. Er verlässt sich auf dich, jetzt kann ich mich auf den verlassen. Der bleibt, er hat gesagt, bleib am Bach. Und der ist geblieben am Bach, egal, auch wenn es noch so gekocht hat in ihm und er gerne so Reformationen, Revolutionen gemacht hätte, er ist am Bach geblieben. Er ist mir treu geblieben. Weißt du, Gott will sehen, ob du standhältst. Denn bevor er dir etwas Großes anvertraut, musst du dich ihm selbst anvertrauen. Du bist das Wunder zuerst einmal. Und dann sagt er es, nachdem er mit dir fertig ist, dann, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und den will ich jetzt gebrauchen und schicken. Erst wenn er sieht, dass du stabil bist, belastbar bist, wenn du gemeinschaftsfähig bist, gläubig, demütig, belehrbar, vertrauenswürdig. Weißt du, das du nimmst nicht einfach, das lässt du liegen oder gibst zurück und sagst, gucken Sie, das haben Sie verloren. Weißt du, zuverlässig, vertrauenswürdig. Erst wenn er sieht, dass du seine Gebote beherzigst und tust und liebst und schätzt. Wenn er sieht, der ist mit so wenigem, der hat nichts. Aus diesem Nichts macht er was. Und du warst im Kleinen treu. Wenn er das sieht, kann er dir die nächste Etappe zeigen, die nächste Klasse. Der Teufel will, dass du was stiehlst, dich selbst versorgst, dich selber nachhilfst. Der Teufel will nicht, dass du wartest, dass du zu lange am Bach sitzt und deine Zeit vertrödelst. Weißt du, manchmal denkst du, Herr, guck mal, wir werden älter, wir werden ärmer, es wird alles teurer. Warum tust du nichts, Gott? Es kocht in dir. Aber der Herr sagt, es muss alles durchkochen, schön durchkochen. Schön durchkochen. Petrus schlief im Gefängnis, da wusste er, Gott hat mich reingebracht, er bringt mich auch raus. Auch wenn morgen der Herodes mich umbringen möchte. Weißt du, der glaubt, der lässt sich nicht in Panik bringen, durch nichts und niemand. Furcht und Panik und so weiter ist genauso schlimm wie Widerspruch gegen Gott und Rebellion. 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, der Panik und Verzweiflung gegeben, sondern der Geist der Besonnenheit, der Kühnheit. Im Psalm 56, Vers 3 sagt David, wenn ich mich fürchte, dann setze ich mein Vertrauen auf dich. Und das ist ehrlich, wenn ich mich fürchte. wenn ich Angst habe, wenn ich in Not gerade, setze ich mein Vertrauen auf dich. Wir fürchten uns. Wir kommen in Not, wir kommen in Schwierigkeiten. Wenn ich mich fürchte, ich fürchte mich nicht immer, aber wenn ich mich fürchte, dann setze ich mein Vertrauen auf dich. Das ist so einfach. Wenn ich mal krank werde, dann setze ich mein Vertrauen auf dich. Wenn ich mal in der Sackgasse gerate, setze ich mein Vertrauen auf dich. Wenn ich alles verliere, setze ich mein Vertrauen auf dich. Du kannst meinen Mangel wieder ersetzen, oder meinen Verlust ersetzen. Wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, setze ich mein Vertrauen auf dich. Gefällt mir dieser Satz. Wenn ich mich fürchte, setze ich mein Vertrauen auf dich, Herr. Wenn ich mich fürchte. Wenn der Saul hinter mir her ist. Wenn ich in Bedrängnis gerate, dann rechne ich mit dir. Wenn ich keinen Ausweg mehr weiß, dann verlasse ich mich auf dich. Wenn. Du darfst in solche Situationen hineingeraten. Bevor du kapitulierst, rechne mit Gott. Probier es mal mit ihm. Und Gott schafft es, der dir dann den perfekten Frieden gibt. In dem Moment, wo du auf den Herrn dich verlässt, hört Panik und Hysterie und alles auf in deinem Leben. Plötzlich weißt du, ich kann ruhig bleiben, das Meer vor mir, links und rechts die Berge, hinter mir die Ägypter, über mir der Himmel, unter mir die Erde, harter Boden. Ist egal, ich weiß, der Herr wird mich durchbringen und ich rechne jetzt mit dem Herrn. Du kannst nur rechnen. Weißt du, das ist eine schwierige Aufgabe. Mit Gott rechnen ist es kompliziert, das ist schlimmer wie alle Mathematik. Lektionen, die du durchnehmen musst. Weißt du, da musst du Ruhe, da brauchst du Ruhe, musst nachdenken. Deshalb musst du stille stehen, damit du nachdenken kannst. Ich rechne mit dir. Gott hat dich herausgeführt aus dem Diensthause und Gott wird dich auch weiterführen. Er wird dich versorgen. Jesaja 26, Vers 2, da heißt es, öffne die Tore, damit ein gerechtes Volk durch sie einzieht. Ein Volk, das dem Herrn die Treue bewahrt. Sein Sinn ist fest, du schenkst ihm Ruhe und Frieden, denn es verlässt sich auf dich. Verlasst euch stets auf den Herrn, denn er ist ein ewiger Fels. Mach die Tore auf, lass den Herrn rein. Öffne dein Herz für Gott, für Gottes Verheißungen. Sag, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Ich muss eine Botschaft von dir haben. Und weißt du, du kannst Bibel lesen, du kannst Lieder singen, du kannst Gebete sprechen, aber du brauchst ein Rema. Herr, ich brauche eine Verheißung. Und Verheißung ist mehr als nur ein schöner Bibelvers, ein schöner Spruch an der Wand oder etwas Gescheites, Philosophisches oder Poetisches. Du brauchst eine Offenbarung Gottes. Das ist was dich überleben lässt. Und damit kannst du 20 Jahre leben. Du brauchst so eine Himmelsleiter wie der Jakob. Das trägt dich über alle Krisen. Du weißt immer, ich habe immer die Verbindung, einen heißen Draht zum lieben Gott. Ich habe immer Kontakt mit dem Himmel. Ich werde immer durchkommen mit Gottes Hilfe. In Jesaja 25, Vers 9, öffne dich für die Verheißung Gottes und er schenkt dir Frieden, Ruhe, Geborgenheit, Sicherheit und macht dich stark und unerschütterlich. Und hier Jesaja 25, Vers 9, an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er wird uns retten. Verrückt, das ist kein Deutsch. Hast du es gelesen? Das ist zeitlich alles durcheinander. Also, auf Gott Vertrauen gesetzt und er wird dich retten. Du hast das nicht. Aber hier ist, weißt du, prophetisches Reden. Weißt du, wenn du Verheißung Gottes hast, du hast sie in der Tasche, ist dein wie eine Scheckkarte. Du hast in der Tasche, du musst zum Automaten gehen, du musst die PIN-Nummer eingeben und dann kriegst du auch was raus. Es ist etwas Gedecktes, etwas Versprochenes, es ist etwas, was für dich zurückgelegt hast. Du hast Zugang und du kennst den Namen des Herrn und du musst jetzt deine Scheckkarte und deine PIN-Nummer eingeben und dann kommt was raus. Du hast das Geld, aber du hast es nicht bei dir. Du hast es in der Karte oder auf der Karte. So, hier, an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist euer Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er, eigentlich müsste es heißen, und er wird euch erretten oder er hat uns errettet. Nein, er wird uns retten, heißt es bei mir. Ich habe nochmals nachgeguckt, ob es woanders anders heißt, aber das heißt, er wird uns retten. Also nicht, dass er uns jetzt gerettet hat. Wir setzen die Hoffnung, wir rechnen auf Gott, wir setzen die Hoffnung auf ihn, wir rechnen mit ihm und er schafft uns recht. Glücklich ist der Mann, der sein Haus auf dem Fels gebaut hat. Der Sturm kann jetzt kommen. Jetzt bin ich gefasst. Habe mich auf den Herrn verlassen und es wird alles recht werden. Gott ist eine Realität. Und mit der muss man rechnen lernen. Und zwar anders, als man mit anderen Realitäten rechnet. Es ist genauso wie Schwerkraft. Weißt du, der Newton ist nur auf die Schwerkraft draufgekommen, auf diese Gravitationskräfte, was alles zusammenhält, den gesamten Kosmos zusammenhält, ist er nur draufgekommen, im Herbst muss es gewesen sein, geht in seinem Obstgarten spazieren und dann fällt ein Apfel auf den Kopf. Und dann überlegt er sich, warum ist der Apfel mir auf den Kopf gefallen? Und vielleicht muss Gott auch Dinge in deinem Leben zulassen, dass so ein Apfel dir auf den Kopf fällt, irgendetwas dich überrascht und dass du anfängst nachzudenken, warum ist das mir auf den Kopf gefallen? Gravitationskräfte gab es schon seit Millionen und Milliarden von Jahren, die haben schon immer existiert. Himmel und Erde, als Gott das alles schuf, war alles ins Dasein gerufen worden. Aber jetzt entdeckt Newton die Gravitationskräfte, dass mir der Apfel auf den Kopf fällt. Und Gott erlaubt, dass dir ein Apfel auf den Kopf fällt, damit du auf die Verheißungen Gottes draufkommst. Und manchmal muss so etwas, so ein Missgeschick uns passieren. Und die Verheißungen Gottes entdeckst du, Bruder und Schwester, in aller Liebe durch Missgeschicke. Durch Missgeschicke. Da passiert etwas Unerwartetes. Warum ist das mir passiert? Was ist da los? Warum ist der Apfel nicht in den Himmel geflogen? Warum ist der Apfel nicht nach links und nicht nach rechts geflogen? Warum ist er mir direkt auf den Kopf gefallen? Und dann fängst du an nachzurechnen, nachzudenken, zu philosophieren. Die meisten Leute nehmen sich keine Zeit, um darüber nachzudenken, warum ist mir das passiert? Was will Gott mir damit sagen? Was will Gott mir offenbaren? Und du, in dem Moment, wo du anfängst nachzudenken, kriegst du eine Offenbarung nach der anderen. Da kommst du aus den Offenbarungen gar nicht mehr raus, Bruder, Schwester. Dann wirst du so gesegnet werden mit Offenbarungen, mit Verheißungen Gottes, dass du mit dem Notieren gar nicht mehr nachkommst. Eine Verheißung nach der anderen und plötzlich hast du deine eigene Hausbibel. Dein eigenes Hausandachtsbuch. Und dann kannst du vorlesen und sagen, guck mal, Herr, hast nicht letzte Woche das mir gesagt und vorletzte Woche das mir offenbart. Und da, das mir angedeutet. Und Gott fängt an mit Andeutungen in deinem Leben. Wird alles angedeutet, ein Apfel fällt auf den Kopf. Und dann bist du verblüfft und sagst, guck mal, Herr, das ist für mich gewesen. Wer den Namen des Herrn anruft, das ist der Schlüssel. Ich meine, die Verheißung, Herr, ich brauche jetzt ein Wort von dir, ich komme nicht mehr weiter, ich bin am Ende, ich verzweifle, ich überblicke das nicht mehr, ich habe keine Übersicht mehr. Gib mir eine Verheißung, rufe zum Herrn und sag, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Du kommst nicht weiter. Du drehst dich immer im Kreis. Du bist schon wochenlang, monatelang und zirkulierst und rotierst und kommst nicht vorwärts. Sprich ein Wort, Herr, und mein Knecht oder dein Knecht wird gesund. Herr, gib mir ein Wort. Du brauchst ein Wort aus dem Mund Jesu. Sprich nur ein Wort. Sag nur etwas. Herr, sag was. Ich brauche ein Wort. Ich brauche jetzt nicht die Lösung, ich brauche nur ein Wort von dir. Die Lösung kommt nachher. Ich brauche ein Wort von dir. Brauchst du ein Wort von Gott? Fang an, Gottes Wort in dir aufzunehmen. Und das Volk Gottes in dir arbeiten zu lassen. Fang an zu proklamieren, das, was du weißt, und dann kommt das andere, was du nicht weißt. Fang an, das auszusprechen, Gott zu kommentieren, Gott darüber zu preisen, was du verstehst, und dann kommt das, was du nicht verstehst, wird Gott dir Erleuchtung schenken und dir Gnade schenken. Du hast Jesus. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, hast du, was du brauchst. Lerne diese Zusagen Gottes kennen, entdecke sie, fang an, darin zu leben. Lass den Geist Gottes deinen Geist beleben. Lass den Heiligen Geist deinem Geist Zeugnis geben. Das ist, wie diese Verheißungen rüberkommen. Zeugnis geben. Hast schon wieder ein Diplom. Weißt du, ein Zeugnis bekommst du immer, wenn du eine Prüfung bestanden hast. Ein Diplom. Du hast ein Zeugnis. Hast du schon so dein Diplom bekommen und hast du schon die Prüfung, die Hausaufgaben gemacht? Dann kriegst du ein Zeugnis. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis. Gut gemacht. Jetzt kommt die nächste Klasse. Jetzt kommt die nächste Arbeit. Jetzt kommt die nächste Aufgabe, die du bewältigen musst. Halte dich an den Zusagen Gottes. In der Kapelle in der Abtei Münster-Schwarzach, da ist so ein frommes Gebet, Gottes Zusagen für dich. Und ich möchte die Zusagen Gottes für dich heute Abend, ich glaube, wir haben auch mal ausgedruckt gehabt, aber wir drucken es gerne aus, Gottes Zusagen für dich, das habe ich ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen geordnet, denn das sind eine ganz lange Andacht, da eine große Meditation. Der Herr sagt zu dir, und ich bringe das dazu, wie ich das rübergebracht habe und wie ich das bekommen habe, Gottes Zusagen aus der Kapelle in der Abtei Münster-Schwarzach. Ich war, bevor du warst, sagt Gott, steht da ganz groß an der Wand geschrieben, alten Deutsch natürlich. Ich war, bevor du warst. Ich war, als du wurdest. Die Zusagen Gottes. So fangen, und ich finde, das fängt so großartig an. Ich habe dich gewollt. Ich bin bei dir, seit du da bist. Gott ist bei dir, seitdem du da bist. Ich schenke dir die Fülle meiner Kraft. Ich hauche dir meinen Geist ein. Ich umhülle dich mit dem Mantel meiner Liebe. Ich gab dir alles, was du zum Leben notwendig hast. Ich bin dir Weg und Licht. Ich, der Herr. Ich bin bei dir, seit du fühlst und empfindest. Bevor du deine Mutter gefühlt hast, hat Gott dich schon berührt und betätschelt und geformt. Ich habe dich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Ich bin bei dir, seit du lachst, seitdem du dich bewegen kannst, seitdem du hörst und sprichst. Ich bin bei dir und sorge für dich. Halte dich an diesen Zusagen Gottes. Ich bin bei dir, wenn du Kummer hast und dich der Kummer drückt. Ich bin bei dir, wenn du krank bist und Schmerzen dich plagen. Ich bin bei dir, wenn es dunkel um dich wird. Ich bin bei dir, wenn du blind und gebrechlich wirst. Ich bin bei dir, schenke dir Heilung, Licht und Heil. Ich bin bei dir und mache dich frei und lindere deine Schmerzen. Dieses Ich bin bei dir. Halte dich an die Verheißungen Gottes und du wirst gesegnet sein und du wirst Trost haben. Und weiter heißt es dann nachher von den Zusagen Gottes an dich, dort aus der Kapelle. Ich bin bei dir, spricht der Herr, dein Gott. Ich bin bei dir an jedem neuen Morgen, an jedem deiner Tage. Ich bin bei dir, wenn du dich freust und glücklich bist. Ich bin bei dir an jedem Abend, wenn du mich rufst in der Nacht. Ich bin bei dir, wenn du Ruhe und Frieden suchst. Ich bin bei dir und wache alle Zeit über dich. Ich bin bei dir in jeder Not. Ich bin bei dir in deinem Tod. Ich bin bei dir, wenn du vor mir stehst. Ich bin bei dir und halte dich. Und ich erwarte dich und bereite dir eine Wohnung. Schön. Weiter noch als Schluss. Ich bin bei dir, spricht der Herr, dein Gott. Ich, dein Gott, dein Schöpfer, dein Vater, deine Mutter, bin immer um dich und behüte dich. Ich sorge um dich, wie ein Vater, wie eine Mutter sich um ihr Kind sorgt. Ich, der Ewige, bin bei dir und auf deinem Weg, ich bin bei dir auf deinem Weg zu mir in der Ewigkeit. Ich bin bei dir. Gott ist bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Halt dich an diesen Verheißungen. Halt dich an Gottes Zusagen, egal was kommt, egal wie es kommt, egal durch wen es kommt. Selbst wenn die Welt lichterloh mag brennen, Gottes Verheißungen bleiben. Gottes Wort geht in Erfüllung. Und du wirst die Wunder Gottes schauen, wenn du dich hältst. Der Herr hat's verheißen. Der Herr hat zugesagt. Und der Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Diese Worte vom Ambrosius. So viele Gebete sind da aufgeschrieben. Stell dir mal vor, wo 2 oder 3 bitten und wo 20, 30 bitten, wo 100 bitten, wo Monate, Jahre lang gebeten wird. Und selbst wenn du es nicht erlebst, du musst dich nicht festlegen und sagen, ja, ich habe es nicht bekommen. Selbst wenn du in die Ewigkeit gehst und hast nicht erlebt, es spielt keine Rolle. Es geht nicht um dich, sondern es geht um Gott. Georg Müller hat für zwei seiner Freunde 40 Jahre gebetet, hat nicht erlebt, dass einer dieser beiden sich bekehrt hat. Und immer wieder 2 Freunde, die hat er immer 40 Jahre lang vor den lieben Gott gebracht. 40 Jahre. Einer hat sich bei der Beerdigung bekehrt. Als es rauskam, Georg Müller, sein Gebetsanliegen war, du warst das Gebetsanliegen Gottes, fügt zu Gott. Der bricht zusammen, gibt sein Leben Gott und der andere hat sich später auch bekehrt. Aber der hat nicht erlebt, dass einer dieser beiden Freunde sich bekehrt. Also halte an der Verheißung Gottes und gib nicht auf, was Gott in dein Herz gegeben hat. Bet für den bis zur Vergasung von mir aus. Bis du am Ende bist und wenn du aufgehört hast zu beten, dann betet der Heilige Geist weiter, dann betet Jesus weiter für dich, bis die Erhörung kommt. Gib's nicht auf, gib's nicht auf. Halte fest an Verheißung. Verheißung ist noch ein bisschen mehr als nur, was Gott sagt, sondern was du ihm auch gesagt hast, was ihr miteinander abgemacht habt. Weißt du, wir sind Kinder Gottes und wir machen mit unserem Vater so Verträge oder Abmachungen. Wir sprechen miteinander uns ab. Das ist Verheißung. Du redest mit Gott, sagst, Herr, ich möchte das und das. Und Gott sagt, ja, das kannst du kriegen, das wirst du kriegen. Und du sollst es auch haben. Es soll dir widerfahren, wie du gesagt hast. Das sind Verheißungen Gottes. Und jetzt musst du warten. Die Zeit muss reif werden. Und du wirst es sehen. Und sogar noch mehr. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Du wirst noch mehr sehen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Weißt du, Gott wird dir zeigen, was noch alles so als Schwanz dort angehängt wird, was noch mitkommt. Ja, der auch und der Urenkel auch noch und der Urenkel. Ach Mensch, die ganze Sippe. Du wirst verblüfft sein, du hast nur für einen gebetet und Gott hat dir 10.000 gegeben. Du wirst verblüfft sein, wie Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Du hast nur um die Marie und die Luise und den Karl oder den Fritz gebetet und Gott hat da Haufen Fritzchen und Haufen Mariechen gegeben. Also alle, die du rausgebetet hast, wenn der Abraham gewusst hätte, der hat nur für den Isaac gekämpft und immer nur um den Isaac gebetet und Gott hat den Isaac verheißen und du kriegst deinen Sohn und du musst Gott nicht nachhelfen. Jedes Mal, wenn du Gott nachhilfst, produzierst du nur Ismael und machst dich lächerlich. Und ungläubig und zweifelhaft und stellst ihn in Frage. Aber dieser Abraham hat festgehalten, auch er Fehler gemacht und die Sarah, bei der klappt es nicht mehr und funktioniert es nicht mehr. Aber er hält fest, sein Isaac. Und weißt du, inzwischen gibt es ja 6 Millionen, es wurden ja vergast in den Konzentrationslagern. In Israel leben 5 Millionen Juden insgesamt. Jetzt weltweit gibt es etwa 12 Millionen Juden insgesamt. Muss überlegen, so weit kann Abraham nicht einmal zählen mehr. Wie viele Nachkommen Abrahams, wie viel Esthers und wie viel Jakobs gibt und wie viel Judas gibt und wie die alle heißen, Josefs und Matthias und wie viele von diesen ganzen Völkchen gibt weltweit. Und es 12 Stämme und die sind sogar... 10 sind untergegangen und die weiß man gar nicht mehr, wo die alle noch stecken und so weiter, der Dan und die anderen Stämme. Weißt du, und so viel wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel, das ist, wenn du an Gott glaubst, so groß sind die Verheißungen und Gott lässt dich abends spazieren gehen und sagst, zähl mal die Sterne. Da fängst du an, zuerst mal siehst du 5 Sterne, dann 50, dann 500 und dann hörst du auf. Und die Leute damals konnten nicht mal bis 1000 zählen, deshalb die römische Zahlen. Die konnten nicht weiter zählen. Erst die Araber haben uns dann Zählen und Rechnen beigebracht, ein bisschen. So, Gott sei Dank, dass es Araber gab. Das arabische Zahl. Aber zähl, wie so zahlreich soll dein Nachkommen sein? Der weiß nicht mal, ja, ich bin auch ein Nachkomme Abrahams. Und ich auch gehört zu Sarah. Und ich bin auch einer von deinem Blut und deinem Nachkommen. Ich habe auch deine DNA und deine Gene. Ich bin auch einer von denen, die du herausgebetet hast. Als Vater der Glauben. Verheißung. Du glaubst nur für eins und rauskommen 1 Million. Deshalb genier dich nicht zu glauben an deine Verheißung, auch wenn es noch so gering ist, auch wenn es noch so schwach ist. Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen in Kraft und Herrlichkeit. Begrenze Gott nicht. Oh, wenn Gott dir was verheißen hat, ist immer groß. Aber zuerst mal ist es Einzahl, bevor die Vielzahl kommt. Erst ist es wenig, aber dann ist für viele. Zuerst einmal eine Minderheit, eine kleine Herde, aber es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Halt dich an die Verheißung, du wirst gesegnet werden. Wir stehen auf und preisen unseren lieben Vater und beten ihn an und nehmen unser Opfer auf und Gott möge auch da alle Geber segnen heute. Und wenn du Gebet brauchst und du sagst, Herr, mehre meinen, der Mann hat gebetet, Unglauben, mehre meinen Glauben. Wäre das bisschen, was ich habe, ich will dich loben und preisen. Ich möchte deine Verheißungen erkennen, deine Verheißungen entdecken. Was singen wir, ist es? Bitte, Leben aus der Quelle, ja, aus der Quelle Gottes. Das wollen wir tun und wir nehmen unser Opfer auf. Gott möge uns segnen. Vater, ich danke dir, erschließ diese verborgenen, versteckten, heimlichen Quellen. Vater, ich danke dir. Halleluja.